Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine selektive Solidarität kann es nach meiner Auffassung unter europäischen Mitgliedstaaten nicht geben. Und das jetzige Dublin-System funktioniert überhaupt nicht. Und deshalb brauchen wir ja auch nach innen solidarische Lösungen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim EU-Gipfel in Brüssel auf jeden Fall eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge durchsetzen. Genau darüber gab es aber schon im Vorfeld wieder Streit. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Seit 3 Stunden sitzen die Spitzen der EU-Länder in Brüssel zusammen. Bis morgen wollen sie eine ganze Reihe wichtiger und strittiger Themen besprechen. Eines davon ist die Verteilung der Flüchtlinge. Schon vor gut 2 Jahren hatten die Mitgliedsländer beschlossen, 120.000 Migranten nach einem festen Schlüssel auf alle Mitgliedsländer zu verteilen, um Griechenland und Italien zu entlasten, also die Staaten, in denen die meisten Flüchtlinge ankommen. Mehrere osteuropäische Staaten waren von Anfang an dagegen und sind es noch. Der polnische EU-Ratspräsident Donald Tusk sorgte nun für Ärger, weil er in seiner Einladung zum Gipfel geschrieben hatte, dass feste Quoten bei der Flüchtlingsverteilung wirkungslos seien und die EU spalteten. Das deckt sich im Wesentlichen mit der Haltung von Tusks Heimatregierung in Warschau. Für die Grünen-Abgeordnete Ska Keller ist es ein Skandal.
Dass Tusk hier so eine Partei ergreift, das ist ein grobes Foul direkt vor dem Gipfel.
Der EU-Gipfel dauert noch bis morgen. Weitere Themen werden die Europäische Verteidigungsunion sein und die Wirtschafts- und Währungsunion. Merkel will sie ausbauen, aber nicht um jeden Preis.
Hier ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur über Geld sprechen, sondern dass wir vor allen Dingen auch über Wettbewerbsfähigkeit sprechen, über Effizienz der Governance, der Regierungsstrukturen, dass die Gelder, die wir zur Verfügung stellen, auch wirklich gut eingesetzt werden. Und dann werden wir die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Festigung der Wirtschafts- und Währungsunion festlegen.
Ein weiteres wichtiges Thema in Brüssel ist der Brexit. Bei den Knackpunkten Finanzen, Bürgerrechte und Nordirland gab es wichtige Fortschritte, so EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Mit Euphorie hält er sich aber zurück.
Auch wenn der Rat dies am Freitag so anerkennt, ein endgültiges Abkommen werden wir erst haben, wenn die politischen Zusagen von Theresa May im Namen der britischen Regierung auch respektiert werden. Und wir werden wachsam sein.
Die Stellung der britischen Premierministerin May ist allerdings geschwächt, denn gestern hat das Parlament in London entschieden, dass es über alles, was May aushandelt, nochmal abstimmen darf.
Was sonst noch wichtig war?
Die Einkommensverteilung in Deutschland ist einer aktuellen Studie zufolge heute ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg. Die obersten 10% der deutschen Topverdiener haben einen Anteil von 40% des Gesamteinkommens. So sah es auch im Jahr 1913 aus. Eine umfangreiche Untersuchung von Wissenschaftlern um den renommierten französischen Ökonomen Thomas Piketty zeigt auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich zuletzt deutlich auseinanderging. Demnach hatte die untere Hälfte der deutschen Gesellschaft in den 70er Jahren noch einen Anteil von gut einem Drittel am Gesamteinkommen. Heute ist es nur noch halb so viel. In dem Report geht es um die Ungleichheit der Einkommensverhältnisse weltweit. Demzufolge hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung seine Einkünfte seit 1980 mehr als verdoppelt. Die Mittelklasse hat dagegen kaum zugelegt, die armen Schichten wurden noch ärmer, vor allem im Nahen Osten und in Asien. Für Piketty wird dadurch zum einen das Wachstum geschwächt, weil große Teile der Bevölkerung nichts kaufen können und schlecht ausgebildet werden. Zum anderen sieht Piketty aber auch demokratische Strukturen in Gefahr, weil Einzelne sich zu viel Einfluss kaufen könnten.
This is bad for the working of our democratic institution because this can give excessive influence of a small group of individuals in the financing of political parties, the media.
Hauptgrund für die wachsende Ungleichheit ist nach Ansicht der Forscher die ungleiche Verteilung des Kapitals, denn Geld schafft mehr Geld. Außerdem hätten viele Staaten ihr Tafelsilber verkauft. Dadurch hätten Regierungen kaum noch Spielraum, um die wachsende Ungleichheit zu bekämpfen. Nach der Pleite des Ferienfliegers Niki soll es noch heute Gespräche mit 9 Interessenten für die Airline geben. Dazu zählen nach dem Ausstieg der Lufthansa, British Airways und der Reiseveranstalter Thomas Cook. Außerdem geht es jetzt darum, die gestrandeten Passagiere nach Hause zu bringen. Etwa 40.000 Kunden wollten in den nächsten 2 Wochen mit Niki fliegen. Viele von ihnen sitzen in ihren Ferienorten fest. Einige andere Fluglinien haben angekündigt, Plätze in ihren Maschinen zur Verfügung zu stellen. Entweder günstiger oder kostenlos. Banken im Euroraum bekommen neues Geld weiter zum Zinssatz von 0%. Das hat heute der Rat der Europäischen Zentralbank bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr entschieden. Das war auch so erwartet worden. Schon seit März 2016 liegt der Leitzins auf dem historischen Tiefstwert. In den USA hat die Notenbank die Zinsen, wie erwartet, leicht erhöht. Der US-Konzern Disney will sich besser für den Streaming-Markt aufstellen und übernimmt einen großen Teil seines Konkurrenten 21st Century Fox. Für 52 Milliarden Dollar geht unter anderem das traditionsreiche Hollywood-Studio 20th Century Fox, einige US-Kabelsender und die europäische Pay-TV-Senderkette Sky an Disney. Außerdem bekommt der Konzern die Kontrollmehrheit an der Streaming-Plattform Hulu. Disney will so mehr eigene Inhalte produzieren, um sich gegen die wachsende Konkurrenz der Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime zu wappnen. Der Unterhaltungsriese hatte in den letzten Jahren bereits den Produzenten der Star-Wars-Filme Lucasfilm und die Comicschmiede Marvel geschluckt.
Was noch wichtig wird:
Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für Telekommunikation, FCC, will heute das Ende der Netzneutralität beschließen, trotz großer Proteste. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einer himmelschreienden Katastrophe und die New York Times titelt: Das Internet stirbt. Bisher galt im Netz der Grundsatz, dass alle Daten gleich behandelt werden. Netzbetreiber dürfen den Datenverkehr nicht blockieren, verlangsamen oder, womöglich gegen Geld, beschleunigen. In den USA ließ der damalige Präsident Barack Obama diese Regeln erst vor 2 Jahren im Gesetz verankern. Damals war Tom Wheeler noch Chef der Aufsichtsbehörde FCC.
The people making the rules.
Auf einmal sind es die Netzbetreiber, die die Regeln machen. Die Verbraucher sind von ihnen abhängig, genauso wie die Homepage- und App-Anbieter.
Denn in den USA dominieren einige wenige Internetanbieter den Markt. In manchen Regionen haben sie sogar ein Monopol. Und sie bieten zunehmend selbst Inhalte an, die sie dann bevorzugt verbreiten könnten. Comcast besitzt NBC Universal, Verizon hat Yahoo gekauft und AT&T will Time Warner schlucken, inklusive CNN. Die Provider könnten also andere Anbieter von Netzinhalten zur Kasse bitten oder sie sogar aussperren, befürchtet die Demokratin Jessica Rosenworcel. Sie sitzt im 5-köpfigen FCC-Führungsgremium und ist gegen das Ende der Netzneutralität.
Es gab schon einige Fälle, da sind Internetdienste wie Skype blockiert worden oder Dienste wie Google Wallet. Netzwerkbetreiber sind dazu technisch imstande. Sie haben auch das geschäftliche Interesse, dies zu tun. Nur die gültigen Neutralitätsregeln haben sie bisher daran gehindert.
Treffen würde das alles vor allem kleine Unternehmen und Start-ups, denn ihnen fehlt das Geld, sich den Weg freizukaufen. Was also spricht überhaupt dafür, die Netzneutralität abzuschaffen? Ajit Pai, der vor einem Jahr kurz nach der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump den Vorsitz der FCC übernommen hat, argumentiert, dass die bisherigen Regeln dazu geführt hätten, dass die Provider weniger in neue Leitungen investierten.
Möchten Sie, dass das Internet von Ingenieuren und Unternehmen gesteuert wird oder von Bürokraten und Anwälten in Washington? Die aktuellen Vorschriften sind schwerfällig und haben Investitionen verhindert.
Belege dafür hat Pai nicht. Und er war vorher Jurist bei Verizon, einem der größten Internetanbieter in den USA. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Pai verweist darauf, dass die Provider jetzt von der Handelsbehörde kontrolliert würden, um einen Missbrauch von Marktmacht zu verhindern. Deren Einfluss ist aber begrenzt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz gibt es viel Kritik an der Entwicklung in den USA. Einige wenige User finden das Ende der Netzneutralität gut. Abel twittert dazu: Netzneutralität ist sozialistisches Geschwafel, das Power-User mithilfe von Omas Internetanschluss subventioniert. Netzneutralität ist der Grund für den schwachen Ausbau der Leitungen im Westen. Jörn PL twittert: Wirklich extrem bitter mit anzuschauen, wie das Netz weiter monetarisiert und hochdemokratische Prinzipien abgebaut werden. Auf Zeit.de findet Meinungsschreiber: Es wird dann laut diskutiert werden, wenn der Wettbewerb stillsteht, weil sich Startups die horrenden Beiträge für schnellere Datenleitungen nicht leisten können. Die Netzneutralität gewährt immerhin, dass den etablierten Unternehmen mitunter Paroli geboten werden kann. Einige User sagen auch, die Amerikaner haben die Entwicklung selbst herbeigeführt. Auf spiegel.de schreibt etwa Nutzer Querz 09876: Die Amerikaner haben Trump gewählt, also warum jetzt jammern? Sie hatten es in der Hand und haben es aus kleingeistigem Denken heraus versaut. Und LJ Tender twittert: Ich bin ja froh, dass die Netzneutralität hier relativ sicher ist, weil sie im nationalen und im EU-Recht verankert ist.
Und sonst in der Welt?
Über die Geldprobleme von Griechenland wird gerade nicht mehr oft berichtet. Im Land selber ist die radikale Sparpolitik der Regierung aber weiter ein Dauerbrenner. Heute gibt es in ganz Griechenland wieder Streiks. Alleine in der Hauptstadt Athen sollen mehr als 20.000 Demonstranten auf der Straße gewesen sein. 24 Stunden soll der Ausstand dauern. Unter anderem haben Schulen und Behörden geschlossen. Im Radio und Fernsehen gibt es keine Nachrichten. Fern- und Bahn sollen auch nicht fahren. Wegen der Finanzkrise haben griechische Arbeiter in den letzten 7 Jahren mehr als ein Viertel ihres Einkommens verloren. Die Arbeitslosigkeit geht zwar etwas zurück, mit gut 20% ist sie aber die höchste in Europa. Der Fall des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein scheint eine unendliche Geschichte zu werden. Jetzt ist noch eine prominente Schauspielerin dazu gekommen, die sagt, dass sie von Weinstein sexuell belästigt wurde. Salma Hayek schreibt in der New York Times, Harvey war auch mein Monster. Er soll sie vor Jahren oft zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Und weil sie das nicht wollte, soll er aggressiv geworden sein. Einmal soll er Hayek gedroht haben, sie umzubringen. Eine Sprecherin Weinsteins weist ihre Vorwürfe zurück, sie seien nicht korrekt und Zeugen hätten die Ereignisse anders wahrgenommen. Die Sprecherin sagte aber auch, Harvey sei einmal rüpelhaft geworden, aber nur, weil er mit dem Schnitt des Films, in dem Hayek mitspielte, nicht zufrieden war. Dieser britische Chirurg findet sich selbst offenbar besonders geil. Er hat zugegeben, bei Lebertransplantationen seine Initialien auf den verpflanzten Organen hinterlassen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner im laufenden Prozess vor, Patienten gezielt unter Narkose verletzt zu haben. Laut britischen Medien fiel die Lasergravur auf, als eines der Opfer ein weiteres Mal operiert wurde. Ein Urteil wird für Januar erwartet.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr im Restaurant einen Rotwein bestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr ihn in einem riesigen Angeberglas bekommt. Natürlich nur, damit der Wein auch schön atmen kann. Das war aber nicht immer so. Britische Forscher haben sich angeschaut, wie sich die Größe von Weingläsern in den letzten 300 Jahren entwickelt hat. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wieso wollten die das überhaupt wissen?
Naja, das ist vielleicht nicht die ernsthafteste Studie der Welt. Sie wurde in der traditionellen Weihnachtsausgabe des British Medical Journal veröffentlicht und da drin ist auch Platz für unterhaltsame und originelle Studien. Die werden aber trotzdem alle fachgerecht überprüft.
Okay, und seit wann trinken wir jetzt Wein aus so gigantischen Glaskelchen?
Das ist eine ziemlich neue Entwicklung. Die Forscher haben sich über 400 Weingläser angeschaut, von 1700 bis heute. Also diese Gläser hatten sie teilweise aus Museen, teilweise von eBay und aus den Katalogen von Herstellern. Und dabei kam eben raus, dass in Weingläser heute im Schnitt 449 Milliliter Wein reinpassen. Das ist mehr als doppelt so viel wie in den 80ern und sogar siebenmal so viel wie 1700. Damals waren es noch 66 Milliliter.
Oh, sparsam. Warum hat sich das denn so stark verändert?
Zum Teil hat es mit der Glasproduktion zu tun. Im 18. Jahrhundert war es einfach technisch noch nicht möglich, so große, dünnwandige Gläser herzustellen wie heute. Und außerdem gibt es auch noch kulturelle Gründe. Also mal ein Beispiel. In den letzten Jahrzehnten ist so der Gourmet-Aspekt immer wichtiger geworden. Also Wein ist was, das man genießt und dabei sollen die großen Gläser eben helfen. Und anscheinend beeinflusst das auch, wie viel wir trinken. Studien haben nämlich gezeigt, dass Restaurants mehr Wein verkaufen, wenn sie ihn in großen Gläsern servieren.
Also wenn die Gläser heute siebenmal größer sind als vor 300 Jahren, dann trinken wir auch siebenmal so viel Wein?
Naja, wahrscheinlich nicht. Du machst ja dein 400 Milliliter Weinglas nicht unbedingt bis oben hin voll. Es ist auch schwer zu sagen, wie viel Wein die Menschen vor 300 Jahren genau getrunken haben. Sicher ist aber, dass wir heute wesentlich mehr Wein trinken als so vor 60, 70 Jahren. In Deutschland zum Beispiel ist der Weinkonsum von den 1950ern bis zu den 90er Jahren um gut das Vierfache gestiegen, von etwa 5 Litern pro Kopf und Jahr auf rund 20 Liter. Das liegt aber sicher nicht nur an den Gläsern.
Vermutlich nicht. Okay, noch sind wir nüchtern und wir haben auch noch was Ernsthaftes, nämlich eine neue Stromquelle für Herzschrittmacher oder Prothesen, die im menschlichen Körper implantiert sind.
Genau, Wissenschaftler aus den USA haben eine Batterie entwickelt und dafür haben sie sich beim Zitteraal abgeguckt, wie der seine Stromschläge erzeugt. Das Ergebnis ist eine biegsame, durchsichtige Batterie, die bisher noch mit Salzwasser betrieben wird. In Zukunft soll das aber auch mit Körperflüssigkeiten gehen.
Und wie funktioniert das Zitteraal-Prinzip?
Der Zitteraal kann Stromstöße mit 600 Volt erzeugen, um zu jagen oder sich zu verteidigen. Und dafür hat er fast auf der ganzen Länge seines Körpers Zellen, von denen jede einzelne nur eine ganz geringe Spannung erzeugt. Aber wenn er die Zellen zusammenschaltet, dann kann er sehr starke Stromschläge abgeben. Und die Forscher haben solche Zellen aus Hydrogel nachgebaut und 2500 davon zusammengeschaltet. Mhm. Und so konnten sie Strom mit bis zu 110 Volt erzeugen. Das würde für manche Herzschrittmacher schon reichen. Die Wissenschaftler sind sich aber sicher, dass sie die Leistung ihrer Batterie noch verbessern können.
Mhm. Zum Schluss geht es dann noch um eine Familie, die einen Zusammenstoß mit so einem Zitteraal vermutlich gar nicht spüren würde.
Ja, 6 Mitglieder der italienischen Familie Marsili könnten sich nämlich auch verbrennen oder die schärfste Chilischote der Welt essen und sie würden nichts davon merken. Und jetzt haben Forscher aus den USA auch herausgefunden, warum das so ist.
Und warum?
Es liegt wohl an einer Genmutation, die das Schmerzempfinden extrem reduziert. Mhm. Die Wissenschaftler haben das auch überprüft, indem sie Mäuse mit exakt derselben Mutation wie bei der Familie Marsili gezüchtet haben.
Und die Mäuse hatten dann auch kein Schmerzempfinden?
Genau. Und diese Erkenntnisse könnten irgendwann mal chronischen Schmerzpatienten helfen. Für die gibt es nämlich außer klassischen Schmerzmitteln noch keine richtige Behandlungsmethode. Für die Menschen mit der extrem seltenen Genmutation, die diese Familie Marsili auch hat, ist das fehlende Schmerzempfinden aber sehr gefährlich. Sie neigen nämlich zu Unfällen und verletzen sich auch selbst.
Okay, passiert mir auch manchmal, aber ich merke es dann auch. Danke, Jenny.
Wetter.
In der Nacht ist es im Norden Deutschlands oft trocken, aber in der Mitte und im Süden kann es regnen und schneien bei +3 bis -5 Grad. Morgen dann viele Wolken bei 2 bis 8 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.